Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister, einen schönen guten Morgen. Heute ist meteorologischer Sommeranfang. 3 Monate im Zenit des Jahres liegen vor uns, der Sommer. Wir singen heute ein Lob auf den Sommer und die Leichtigkeit dieser Jahreszeit. Und wir fragen, wie wir mehr Leichtigkeit in unser Leben bekommen, wenn es schwer wird. Das Sonntagsthema hier in Himmel und Erde, leicht und unbeschwert, die sommerliche Lebenskunst. Außerdem, Forscher haben die Freitagspredigten in den Moscheen in Deutschland untersucht. Sie haben keine Hinweise auf Hass oder Hetze gefunden. Und wir besuchen den Gesprächskreis gegen Kirchenfrust, wo sich Ausgetretene im Kloster Aibingen aussprechen können. In Deutschland gibt es neben den großen christlichen Kirchen den Islam als 3. große Konfession. Die Moscheegemeinden bieten ihren Mitgliedern eine spirituelle Heimat, stehen aber immer im Verdacht, dass dort vielleicht Hass oder Demokratiefeindlichkeit gepredigt wird. Stimmt das überhaupt? Ein Forschungsprojekt der Universität Erlangen hat Freitagspredigten in den Moscheen der 3 größten muslimischen Verbände aus den letzten 20 Jahren ausgewertet. Das Ergebnis gibt Entwarnung. Astrid Uhr berichtet.
Predigten in den Moscheen rufen nicht zu Hass und Radikalisierung auf, hat eine bundesweite Studie der Universität Erlangen bestätigt. Das überrascht Volkan Tülü nicht. Der Beauftragte für interreligiösen Dialog der DİTİB-Moschee München-Pasing hat die Erfahrung gemacht, dass die Predigten für ein friedliches Miteinander appellieren.
Hauptsächlich ziehen sich die Predigten auf aktuelle Themen. Wenn jetzt Muttertag ist, dann ehrt eure Eltern. Seid respektvoll. Oder wenn irgendwo ein Erdbeben ist oder eine Naturkatastrophe ist, dass die Menschen spenden sollen.
Zu diesem Ergebnis ist auch das Team um Islamwissenschaftler Jörn Thielmann von der Universität Erlangen gekommen. Sie haben Texte aus den vergangenen 20 Jahren analysiert und auch viele konkrete Handlungsanweisungen für aktuelle Herausforderungen entdeckt.
Also in der Pandemiezeit Einsatz für vulnerable Gruppen, für die Nachbarn, unterstützen, Hilfsdienste tun oder auch sich im Bereich Umweltschutz einbringen, Abfall sammeln, an Initiativen sich beteiligen, auch für Demokratieförderung einzutreten.
Die Predigten am Freitag sind bedeutend, weil an diesem Tag traditionell viele Gläubige zum Mittagsgebet in die Moscheen kommen. Die Texte werden in der Regel zentral geschrieben, etwa für die 3 großen muslimischen Verbände, also für die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, kurz DİTİB, die Islamische Gemeinschaft Milli Görüş und für den Verband der Islamischen Kulturzentren. Die Gemeindevorsteher der Moscheen vor Ort tragen diese dann vor. Die Stichproben der Wissenschaftler zeigen, die Imame halten sich in der Regel an den Wortlaut, so Islamforscher Jörn Thielmann.
Ein Vorwurf ist immer, ja, diese veröffentlichten Predigten, die auf den Webseiten der Verbände veröffentlicht werden, das ist sozusagen eine Täuschungsmanöver für die deutsche Gesellschaft. In Moscheen wird tatsächlich was völlig anders gepredigt. Und da können wir mit sehr, sehr hoher Plausibilität sagen, dass dem nicht so ist.
Zumindest trifft das für die 3 großen muslimischen Verbände zu. Sie stehen für rund 1.500 von insgesamt etwa 2.300 Moscheen und Gebetsräumen in Deutschland, also etwa 2/3.
Keine Hinweise auf Hass, Hetze und Demokratiefeindlichkeit, das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Erlangen, die die Freitagspredigten in den Moscheen der 3 größten muslimischen Verbände aus den letzten 20 Jahren ausgewertet hat. Der Krieg gegen die Ukraine hat nichts von seiner Intensität verloren. Im Gegenteil, die Angriffe Russlands treffen Kiew derzeit in beispielloser Härte. Echte, hochrangige Friedensgespräche zur Beendigung des Ukraine-Krieges waren zuletzt geplatzt. Auf unterer Ebene aber werden gerade wieder Gespräche in der Türkei vorbereitet. Der Vatikan spielt ebenfalls eine Vermittlerrolle. Zuletzt war er erfolgreich bei der Rückführung von nach Russland entführten ukrainischen Kindern. Die Rolle des Vatikans als Vermittler hat Geschichte.
La pace sia con tutti voi.
Friede sei mit euch. Das waren die ersten Worte, mit denen der neu gewählte Papst Leo XIV. Die Menschen grüßte, die ihm zujubelten. Dass das Kirchenoberhaupt die Rolle eines Friedensbotschafters einnimmt, sei in der rund 2000-jährigen Geschichte des Papsttums etwas vergleichsweise Neues, stellte Religionshistoriker Jörg Ernesti von der Universität Augsburg fest. Der Kirchenstaat, der große Teile Mittelitaliens umfasste, hatte eine eigene Armee, bis er im Zuge der Einigung Italiens im Jahr 1870 aufgelöst wurde. Und wenn man noch weiter zurückschaut, sieht man Päpste in einer nochmal ganz anderen Rolle.
Ehrlicherweise muss man ja zugeben, dass die Päpste im Mittelalter selbst zu Kriegen aufgerufen haben und diese organisiert haben. Also wenn man an die Kreuzzüge etwa denkt gegen die Moslems im Heiligen Land, das waren schon ziemlich grausame Unternehmungen.
Mit der Auflösung des Kirchenstaates 1870 konnte sich der Vatikan dann aber auf eine andere Rolle besinnen als Vermittler und Friedensstifter.
Er ist in keines der internationalen Bündnissysteme eingebunden. Er hat auch keine starken eigenen politischen Interessen. Die Außenpolitik des Heiligen Stuhls ist wertegeleitet.
Wertegeleitet bei Konflikten zwischen Staaten vermitteln, das versuchte Leo der 13., an den der aktuelle Papst bei der Wahl seines Namens anschließt, Ende des 19. Jahrhunderts bei mehreren Gelegenheiten. Etwa als die damaligen Kolonialmächte Deutschland und Spanien um eine Inselgruppe im Pazifik stritten.
1885 etwa hat er einen Schiedsspruch vorgelegt zwischen Deutschland und Spanien in der Frage der Karolineninseln und damit eine kriegerische Auseinandersetzung der beiden Staaten vermieden.
Allerdings musste der Heilige Stuhl in seiner mehr als 150-jährigen Geschichte als Friedensmittler auch herbe Rückschläge hinnehmen. Die Aufrufe von Papst Benedikt XV., den Ersten Weltkrieg zu beenden, blieben ohne Widerhall. In einem Schreiben an die Kriegsparteien aus dem Jahr 1917, das als Friedensnote bekannt wurde, klingt der damalige Papst geradezu verzweifelt.
Muss denn die zivilisierte Welt zu einem Leichenfeld werden? Und wird das glorreiche und blühende Europa, wie von einem universellen Wahnsinn überwältigt, in den Abgrund rennen, in einen wahren Selbstmord?
Der Augsburger Kirchenhistoriker Ernesti zitiert Berichte über ein Gespräch, das Benedikt XV. Mit einem Vertrauten geführt habe. Darin sei der Papst zu einer ernüchternden Einsicht gekommen.
Ich appelliere an die Katholiken in Frankreich, in England und Deutschland, den Krieg zu beenden. Aber die Katholiken fühlen sich eher als Engländer, Franzosen und Deutsche, als sie sich als Katholiken fühlen. Das ist das Grundproblem bei diesem Krieg.
Auch im Zweiten Weltkrieg konnte der Vatikan der Gewalt kaum etwas entgegensetzen. In der Zeit des Kalten Krieges aber habe es durchaus Erfolge gegeben, stellt der Historiker Ernesti fest. Als 1962 während der Kuba-Krise ein Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion drohte, richtete Papst Johannes der 23. einen eindringlichen Friedensappell an die Großmächte.
Wir wissen nicht ganz genau, was dieser Appell bewirkt hat, aber wir können schon rekonstruieren, dass es dann zu einer Annäherung kommt zwischen der Sowjetunion und dem Heiligen Stuhl im Nachklang also dieses Friedensappells.
Im katholischen Lateinamerika brachte rund 20 Jahre später eine Friedensinitiative des Vatikan einen klaren Erfolg. Johannes Paul II. Konnte 1984 den Abschluss eines Vertrags zwischen Chile und Argentinien verkünden. Die beiden Länder legten einen Grenzkonflikt bei, der in einen Krieg zu münden drohte. 2,5 Jahre später besuchte Johannes Paul II. Chile und wurde mit Marschmusik begrüßt. Das Staatsfernsehen bedankte sich beim Heiligen Vater für den Frieden, den er vermittelt habe.
Gracias por la paz, Santo Padre.
Zwischen Argentinien und Chile hat der Vatikan direkt vermittelt. Falls der Heilige Stuhl sich in die Suche nach einer Lösung für die Ukraine einbringen könnte, wäre seine Rolle wahrscheinlich zurückgenommener. In der Diplomatie gäbe es den Begriff der guten Dienste, erklärt der Religionshistoriker Jörg Ernesti.
Da würde ein Raum zur Verfügung gestellt im Vatikan, da würden die Gespräche vielleicht anmoderiert, da würden Hilfestellungen geleistet.
Für den Vatikan als Ort solcher Dienste spreche einiges, findet Ernesti. Anders als die Türkei, wo die letzten Kontakte zwischen Russland und der Ukraine stattfanden, ist der Vatikan nicht Teil der NATO. Aber genaue Vorhersagen, welche Rolle der Heilige Stuhl einnehmen könnte, seien nicht möglich.
Der Vatikan als Vermittler in politischen Konflikten, ein Bericht unseres Rom-Korrespondenten Nikolaus Nützel. Aus der Kirche ausgetreten und trotzdem auf der Suche nach Sinn. So geht es vielen, die aus guten Gründen der katholischen Kirche den Rücken gekehrt haben. Klerikalismus, Reformstau, Missbrauch. Wenn die christlichen Kirchen seit Jahren dramatisch an Rückhalt verlieren, dann sind das nicht nur Menschen, die Kirchensteuern sparen wollen oder gleichgültig geworden sind, sondern auch viele, die trotzdem gläubige Christen bleiben wollen. Und genau diese Gruppe nimmt nun ein neuer Gesprächskreis in der Abtei St. Hildegard im Rheingau in den Blick. Trotzdem heißt sein mutiges Motto. Birgitta Söhling berichtet.
Es geschieht beim letzten Katholikentag. Schwester Philippa Rath, Benediktinerin aus der Abtei St. Hildegard im Rheingau, ist bekannt für klare Worte. Und so spricht sie auch hier auf dem Podium unverblümt aus, was ihr durch den Kopf schießt, als die Moderatorin sie fragt, welche Zielgruppe ihr in der Kirche am wichtigsten ist.
Und dann habe ich ganz spontan gesagt, die Ausgetretenen. Der Bischof Dieser, der neben mir saß, guckte mich groß an. Und ja, dann habe ich gesagt, ich kenne viele, die so sehr hadern, dass sie also die Kirche verlassen haben oder darüber nachdenken. Und diese ganze Gruppe wird nicht abgedeckt durch kirchliche Angebote.
Die Ordensfrau erfährt darauf so viel Resonanz, dass sie sich entschließt, einen Gesprächskreis zu gründen. Trotzdem ein Angebot für Menschen, die der Kirche den Rücken gekehrt haben. Gemeinsam mit Schwester Petra Knauer.
Und zwar nicht mit dem Hintergrund, sie wieder sozusagen zu überreden. Es ist doch alles nicht so schlimm, wie ihr denkt, sondern indem ich zunächst mal die Menschen und ihre Anliegen einfach ernst nehme und ihnen Raum gebe. Raum gebe, dass sie mal wirklich sagen können, was sie belastet, was sie erfahren haben, aber auch welche Sehnsucht und Wünsche sie haben.
Ein Flyer liegt im Inforaum der Abtei und fällt dort Thomas Meinker aus Eltville ins Auge. Als Arzt begleitet er Menschen in existenziellen Situationen und hat sich nach jahrzehntelangem Engagement frustriert von der katholischen Kirche abgewandt, weil er Seelsorge und Dienst am Menschen vermisst.
Vieles machen wir als Hausärzte und Palliativmediziner. Und wir machen es vielleicht gar nicht so gut. Wir machen so gut, wie wir es können. Aber es macht mich total traurig, dass ob ich ins Altenheim gehe, ob ich die sterbenden Menschen zu Hause begleite, sehe, dass Kirche nicht mehr präsent ist.
Für den 57-jährigen Mediziner wird der Missbrauchsskandal zum Auslöser, endgültig auszutreten. Doch die Sehnsucht nach spirituellem Austausch und Rückhalt bleibt.
Also am Anfang dachte ich, das ist kein Problem, du bist ja in sich klar, aber das hat dazu geführt, dass ich ein Gefühl der Heimatlosigkeit in mir habe. Und das tut auch weh.
Auch die Mainzer Geologin Beatrix Spahn hadert schon lange mit dem Klerikalismus, der Frauenfeindlichkeit und den Machtstrukturen in der Kirche. Was sie noch hält, hängt am seidenen Faden.
Manchmal einfach nur Rebellentum und Sand im Getriebe sein. Aber ich merke auch, dass an meinen Ressourcen zerrt. Und ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen will und kann. Aber da muss ich auch wissen, wo ich hingehe, weil ich will nicht einfach im luftleeren Raum sein.
Sich Sorgen und Enttäuschungen von der Seele zu reden, aber auch für Stille und Gebet will der Gesprächskreis einmal im Monat in der Abtei St. Hildegard bei Rüdesheim Raum bieten. Nach mittlerweile 3 Treffen soll aus dem anfangs offenen Kreis nun eine feste Gruppe werden, erklärt Schwester Philippa.
Ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Gefühle auszusprechen, ihre Erfahrungen zu teilen und ein Netzwerk zu bilden.
Die Initiatorinnen hoffen, dass ihr Beispiel Kreise zieht. Schwester Petra.
Es wäre wirklich schön, wenn in anderen Diözesen auch Orte entstehen könnten, in Klöstern oder auch in Pfarreien, wo das möglich ist. Wir haben jetzt schon die Anfrage von einem Pfarrer aus Frankfurt, Hofheim.
Beide überlegen jetzt, wie sie das Thema beim nächsten Katholikentag in Würzburg einbringen können.
Trotzdem der Gesprächskreis gegen Kirchenfrust im Kloster Aibingen. Heute, am 1. Juni, ist meteorologischer Sommeranfang. 3 Monate im Zenit des Jahres liegen vor uns, der Sommer. Wir lieben die Leichtigkeit des Sommers, alles ist einfach, wir können draußen sein, die Tage sind lange hell, das Leben vibriert. Es ist Zeit also für ein Lob des Sommers und auch für Gespräche über die Leichtigkeit des Seins. Und lässt sich das Schwere unseres Lebens in Leichtigkeit verwandeln? Leicht und unbeschwert die sommerliche Lebenskunst ist das kleine Sonntagsthema heute in Himmel und Erde. Eugen Eckert ist ein bekennender Sommerfreund. Wenn Sie gelegentlich einen Gottesdienst besuchen, haben Sie mit Sicherheit schon Lieder von ihm gesungen. Eugen Eckert ist Pfarrer, Buchautor, hat inzwischen mehr als 2000 Lieder getextet und viele davon finden sich in katholischen und evangelischen Gesangbüchern. Aber jetzt ist er hier, um mit uns ein Lob auf den Sommer zu singen. Herr Eckert, ein Lied aus Ihrer Feder heißt »Es ist Sommer« und das ist eine Hymne auf den Sommer. Warum lieben Sie den Sommer?
Weil er unglaubliche Kräfte weckt. Also es ist warm, meistens jedenfalls. Man kann draußen sein im Freien. Grillen ist möglich, mit Menschen zusammen zu sein, sich zu treffen, ist was Wunderbares. Und sich an der Natur zu freuen, großartig.
Sie sind langjährig Urlauberseelsorger auf der Insel Spiekeroog, Herr Eckert. Da sind Sie seit den 70er Jahren fast jedes Jahr in der Inselkirche und am Strand zu finden. Sie haben aus diesen Erfahrungen heraus zusammen mit Sigurd Rink einen spirituellen Urlaubsführer geschrieben mit dem schönen Titel Sommerfrische für die Seele. Was verstehen Sie unter dem schönen Wort Sommerfrische?
Ach, das kommt aus dem 19. Jahrhundert. Das ist nicht mehr so aktiv in unserem Sprachgebrauch. Aber die Brüder Grimm haben damals in ihrem Wörterbuch das so definiert: Es ist der Erholungsurlaub der Städter auf dem Land in der Sommerzeit oder die Landlust der Städter im Sommer.
Und Sie setzen es ja zusammen mit unserer Seele. Ja, was bedeutet denn diese Sommerfrische für die Seele für Sie?
Wir leben ja mit einer Kombination aus Geist, Körper und Seele. Und alles braucht immer wieder Momente der Erfrischung, der Erneuerung. Die Seele hat etwas mit dem Staunen zu tun. Das ist im Grunde ein mystischer Vorgang, zu sagen, dass alles wieder aufgeblüht ist, nachdem es ja im Winter abgestorben war, dass diese Schönheit sich entfaltet hat, hat etwas mit Schönheit zu tun und hat etwas auch mit spiritueller Erfahrung zu tun.
Das ist ja irgendetwas, was auch mit Leichtigkeit zu tun hat. Diese Assoziation Sommer und Leichtigkeit, stellt sich die für Sie dann auch ein?
Ja, unbedingt. Alleine wenn ich verreise, ist mein Gepäck leichter. Sie haben die Spiekeroog angesprochen, ich bin auch in diesem Sommer wieder dort, abzulegen mit der Fähre, hinter sich zu lassen, Ballast einfach mal loszuwerden, hat ganz viel mit Leichtigkeit zu tun. Und dann halt bekommt man auch wieder die Kraft, die schweren Sachen zu tragen.
Lässt sich sommerliche Leichtigkeit für Sie auch wecken, wenn Sie beschwert sind? Also lässt sich das sogar vielleicht ein bisschen wie ein Medikament einsetzen oder ist es dann doch nicht so leicht?
Doch, also für mich jedenfalls schon. Und ich bin da auch ganz stark geprägt von einer wunderbaren Frau des Mittelalters. Hildegard von Bingen hat ja von der Grünkraft gesprochen und hat gesagt, also alles das, was wir da erfahren an Sättigung der Sinne, hat etwas damit zu tun, auch in heilsame Prozesse zu kommen. Also insofern, die Grünkraft hat heilsame Prozesse, in jedem Fall.
Lässt sich sommerliche Leichtigkeit auch in kleine Dosen verpacken und ein bisschen in den Herbst und in den Winter retten?
Ja, das habe ich ja in diesem Lied, das Sie in der Moderation genannt haben, versucht deutlich zu machen. Ich war da auch beeindruckt von dem Buch Frederik, von dieser kleinen Maus, die anders als die anderen, die arbeiten und wühlen, Farben sammelt für den Winter. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Bild im Sommer, etwas zu sammeln, was einem die Kraft gibt, dann auch im Herbst und im Winter weiter bestehen zu können.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Wie wir mehr Leichtigkeit ins Leben bekommen können, darum dreht sich unser kleiner Sonntagsschwerpunkt hier bei Himmel und Erde. Und das ist ja oft leichter gesagt als getan. Gerade in der aktuellen Zeit mit den vielen äußeren Krisen ist vielen diese Leichtigkeit abhanden gekommen. Es machen Sorgen und Ängste das Leben eher schwer. Katharina Mühl ist Coach und Beraterin. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen auf dem Weg zu einem glücklicheren Leben zu begleiten. Frau Mühl, mehr Leichtigkeit ins Leben bringen. Wie würden Sie das beschreiben? Wie fühlt sich das an oder was gehört vor allen Dingen dazu?
Also gleich mal vorweg, Leichtigkeit bedeutet für mich nicht, dass immer alles easy sein muss oder ist, weil das ist einfach nicht unser Leben, sondern Leichtigkeit bedeutet für mich, dass wir uns innerlich freier fühlen, auch wenn es eben gerade im Außen turbulent ist. Mhm. Und das bedeutet für mich so ein Gefühl von durchatmen können, den Druck rausnehmen, auch wieder mehr Freude spüren und das eben selbst mitten im Alltagschaos. Ja, also Leichtigkeit entsteht für mich nicht durch äußere Umstände, sondern eben durch unsere innere Haltung. Und genau hier können wir auch ansetzen.
Sie berichten davon, dass Sie selber auch nicht immer so ein leichtes Leben hatten. Im Gegenteil, viele Jahre sind Sie sehr von Sorgen beschwert gewesen.
Ja, das stimmt, weil wie ich 3 Jahre alt war, wurde bei mir eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert, die zu einem kompletten Haarverlust geführt hat. Und also das tut zwar nicht weh, wenn man die Haare verliert, aber es hat mir seelisch viele Schmerzen bereitet als Kind und auch als Jugendliche, weil ich mich einfach oft sehr anders gefühlt habe. Wenn ich so zurückblicke, dann glaube ich, war diese Zeit von einer starken Vermeidungshaltung geprägt. Also ich habe immer versucht, mich zu schützen, weg von blöden Kommentaren. dadurch habe ich dann quasi wie so einen grauen Mäuschenstatus angenommen und wollte quasi überhaupt nicht auffallen. Und das war auch sehr anstrengend, also immer in dieser Vermeidung zu sein. Und das Bessere sozusagen wäre eine sogenannte Annäherungshaltung, dass ich mir dann überlege, okay, wie kann ich zum Beispiel bei mir bleiben, selbstbewusst bleiben, stark bleiben, auch mit diesen haarlosen Stellen.
Was war denn da für Sie der Wendepunkt, dass Sie da rausgekommen sind?
Also der Wendepunkt war für mich, dass ich verstanden habe, niemand kann quasi von außen Traurigkeit oder Enttäuschung oder Ärger in mich hineinmachen, sondern ich kann selber entscheiden, wer mich kränken darf. Also früher habe ich das Gefühl gehabt, ich bin schutzlos blöden Kommentaren ausgeliefert, ja, also wie so ein direkter Stich in mein Herz. Und dann habe ich verstanden, okay, jemand kann was Blödes sagen, aber ich kann in meinen Gedanken, mit meiner inneren Haltung wählen, wie ich damit umgehe, was ich darüber denke und wie ich mich auch selber schützen kann.
Das heißt, wir können es selbst in die Hand nehmen, mehr Leichtigkeit im Leben zu haben.
Ja, genau. Also mein Unternehmen heißt Glückskompetenz. Also aus meiner Sicht ist Glück nicht immer da oder es ist einfach nicht immer da, sondern es ist eine Fähigkeit, die wir selber erlernen können. Und mein Buch heißt Glückskompetenz in 5 Schritten zu mehr Lebensfreude und Zufriedenheit. Und darin beschreibe ich 5 Glückssäulen, mit denen wir sozusagen unser inneres Aufblühen stärken können. Mhm. Und dazu braucht es jetzt nicht immer so große Veränderungen, sondern es sind oft so kleine Schritte im Alltag, die schon eine riesengroße Wirkung haben.
Frau Mühl, oft machen wir uns ja auch selber das Leben schwer. Da nagen jetzt die Selbstzweifel in uns und rauben uns die Energie. Wir versinken in einen Strudel aus Grübeleien. Wie können wir denn da wieder herauskommen zu mehr Leichtigkeit?
Also der erste Schritt ist, dass wir unsere eigenen Gedanken beobachten, weil ich glaube, viele von uns kennen das. Wir haben da so einen inneren Kritiker und der sagt da sowas zum Beispiel wie, du bist nicht gut genug oder das schaffst du nie. Also jemand in unseren Gedanken, der uns quasi ständig bewertet und alles negativ sieht. Und wenn wir aber quasi also bewusst so eine Distanz zu diesen Gedanken herstellen und sagen, aha, da gibt es diese eine Stimme in mir, die sagt das und das, ja, aber da gibt es auch andere Teile in mir, die würden hier eine ganz andere Perspektive wählen. Das macht uns freier. Also wenn wir lernen, uns nicht ständig in unserem Alltag uns mit unseren Gedanken, die uns unser Hirn schickt, so 100%ig zu identifizieren. Und mir ist auch immer wichtig zu sagen, es geht bitte niemals darum, dass wir das Negative ausblenden sollen in unserem Leben, ganz im Gegenteil. Aber es geht darum, dass wir lernen, das Positive genauso ernst zu nehmen wie das Negative.
Das eine sind also diese inneren Dialoge, die inneren Vorgänge und das andere sind ja dann auch so die äußeren Belastungen, also Enttäuschungen in Beziehungen oder wenn uns Kollegen unfair behandeln, wenn die uns vielleicht systematisch schlecht machen, da fällt es dann einem doch wesentlich schwerer, dem mit Leichtigkeit zu begegnen. Oder wie würden Sie sagen?
Also ja, diese Situationen sind wirklich nicht einfach. Da ist meine Empfehlung Selbstmitgefühl. Also da braucht es wirklich eine große Portion Selbstmitgefühl. Und die Christine Neff hat dazu sehr viel geforscht und sie empfiehlt die folgenden 3 Schritte, die ich sehr, sehr schön finde. Schritt 1. Was fühle ich gerade? Also zum Beispiel, ich bin traurig, um diesem Gefühl ein Okay zu geben. Also ich bin traurig und das ist gerade in Ordnung. Schritt 2, ich darf mich verbunden fühlen. Also zum Beispiel in meiner Trennungssituation damals, damit bin ich ja nicht alleine. Genau in diesem Moment erleben auf dieser Welt Millionen Menschen eine Trennungssituation und mit denen bin ich in meiner Menschlichkeit verbunden. Und Schritt 3 heißt dann, dass ich mir selbst Empathie schenke. Also jetzt, ich merke, hier ist echt ein großer Schmerz und jetzt darf ich mir ganz empathisch und mitfühlend begegnen. Mhm. Und das nimmt oft einfach sehr viel Druck raus.
Und wenn man jetzt mal so ins Alltägliche geht, also sozusagen das kleine Zwischendurch, die Leichtigkeit zwischendurch, haben Sie da vielleicht auch so ein paar Tipps noch?
Ja, meine Lieblingsübung ist der sogenannte positive Tagesrückblick. Da setze ich mich am Abend hin und überlege mir 3 Dinge, die am heutigen Tag schön waren und die mich glücklich gemacht haben. Und das dürfen wirklich ganz kleine Sachen sein, wie ich habe mein Kind umarmt oder wir haben toll gespielt oder die Sonne hat geschienen. Und dann darf ich mich im zweiten Schritt auch fragen, okay, und was habe ich jetzt dazu beigetragen, dass ich diesen Moment als schön erlebt habe? Also das zahlt direkt auf meine Selbstwirksamkeit ein, weil unser Gehirn ist genetisch bedingt auf das Negative programmiert. In der heutigen Zeit ist es aber manchmal hinderlich und mit dem positiven Tagesrückblick trainiere ich bewusst den Fokus auf das Positive.
mehr Leichtigkeit ins Leben bringen. Wie das gelingen kann, darüber habe ich gesprochen mit der Coach und Beraterin Katharina Mühl. Sie lebt in Wien und sagt, glücklich sein ist trainierbar. Und mehr von ihr gibt es auf ihrer Website glückskompetenz.at. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Mühl.
Herzlichen Dank.
Und das war unser kleines Sonntagsthema zum meteorologischen Sommeranfang. Leicht und unbeschwert. Wir sind hier der sommerlichen Lebenskunst einmal ein bisschen nachgegangen. Danke für Ihr Interesse. Ich bin Klaus Hofmeister und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und einen wunderbaren Sommer.